Centurion Park, the cricket ground, 20 minutes drive north of Johannesburg. The ground.
18. Januar 2000, Centurion Park in Südafrika. Fünfter Tag eines Cricket-Test-Matches der gastgebenden Südafrikaner gegen England. Drei Tage lang hatte es nur geregnet, das Feld, ein Sumpf, die Ränge leergefegt und das Spiel tot. Würde es regulär fortgesetzt, liefe es wohl auf ein Unentschieden hinaus. Doch dann reißt der Himmel auf und Hansi Cronier, Südafrikas Kapitän, geht auf Englands Kapitän Nasser Hussein zu. Er schlägt ihm einen Deal vor. Einen, den es in 125 Jahren Test-Cricket noch nie gegeben hat.
Innings forfeit. This is the first time ever that teams have forfeited an innings in a test match.
Beide Teams verzichten freiwillig auf ein Inning, damit am Ende dann noch ein Team als Sieger vom Platz gehen kann.
You know, set up a thrilling sort of climax to the day.
Und England gewinnt. Aber gefeiert wird Cronier als Retter, als Sportsmann, als Held, der ein im Prinzip totes Match wiederbelebte.
Yeah, I think the game needed it after sitting in the change room for 3 days. You know, I think we owed it to the public to get out there today and be positive and seeing that the players want to play cricket. And I think all 22 of the players were keen this morning to get here and obviously play a game that was meaningful.
Das sagte Cronier selbst bei Channel 4. Die Presse jubelt. Das Publikum singt seinen Namen. Es scheint die perfekte Geste. Sportlich, selbstlos. Ein mutiger Akt der Fairness. Doch sie war nichts von alledem, sondern gekauft. Hansi Cronier hatte das Spiel nicht gerettet, er hatte es verkauft. An die Wettmafia für eine Handvoll Rand und
eine Lederjacke.
Und nicht nur für dieses Match. Hansi Cronier war Teil eines Netzwerks. Der Held wurde zum Betrüger und mehr.
Er versuchte, zwei junge, nicht weiße Spieler zu bestechen. Schlimmer geht es nicht in Südafrika.
Und zwei Jahre später ist er tot.
Some tragic news from South Africa. Hansi Cronje has been killed in a plane crash close to his home.
Offiziell ein Unfall, aber nicht alle glaubten daran. War sein Tod wirklich ein Unglück oder das letzte Kapitel eines Skandals, der größer war als er selbst?
Hansi sagte, mein Freund verlor 20 Millionen Dollar bei dem Spiel.
Und wie konnte ein gläubiger Nationalheld überhaupt so tief fallen?
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Hansi Cronier, dem Cricket-Star in Südafrika in den 90er Jahren. Er war dort das, was bei uns vielleicht nur Franz Beckenbauer jemals war. Ein Sportidol, ein Nationalheld und zumindest über eine gewisse Zeit eine moralische Instanz.
Be fair in sport, be fair in life, don't do crime.
Ein Satz aus einem Werbespot und für Millionen Südafrikaner damals mehr als Werbung. Es war ein Motto, ein Glaubenssatz. Und der kam von einem Mann, der bald darauf genau das tun sollte, wovor er im TV-Spot gewarnt hatte. Ehrlich gesagt, als die Geschichte Anfang der 2000er Schlagzeilen machte, habe ich davon kaum was mitbekommen. Klar, Cricket bei uns, das war kein Thema. Auch für mich nicht. Lange Zeit eine komplett fremde Welt. Ich habe es erst über 20 Jahre später entdeckt, und zwar eher zufällig. Ich war krank, lag auf dem Sofa, zappte mich durch die Streamingdienste und blieb bei einer Netflix-Doku hängen. Unsportlich. Und eine Folge davon widmete sich Hansi Cronier. Und ich merkte sofort, hey, das ist Tatort Sport. Ein Mann, der alles hat und alles riskiert. Warum tut jemand sowas? Und warum fühlte sich sein Betrug so viel schlimmer an als andere Skandale im Sport? Vielleicht, weil Hansi Cronier eben nicht nur ein Sportler war. Er war auch eine Symbolfigur für den Neuanfang Südafrikas, eine Art Hoffnungsträger, der aber am Ende alles zerstörte. Er war sicherlich nicht der talentierteste Cricketspieler, auch nicht der, der mit den atemberaubendsten Schlägen glänzte, aber er war der geborene Kapitän. Einer, der andere mitriss, das erklärt sein Nationalcoach Bob Woolmer hier bei der BBC.
Hansi war der größte Leader, mit dem ich gearbeitet habe. Unglaubliche Person.
Hansi Cronier, ein Name, der in den 90ern in Südafrika mehr bedeutete als eben nur Cricket, weil er nicht nur ein Sportler war, sondern ein Symbol für ein Land im Aufbruch. Eine Lichtgestalt, wie gesagt, eine Art Franz Beckenbauer des Crickets. Geboren am 25. September 1969 in Bloemfontein, mitten in der Apartheid. Sein Vater, Huey Cronier, selbst Cricket-Profi, gab die Liebe zum Sport weiter. Und Cricket, das war in Südafrika der Sport der weißen Oberschicht. Elitär, abgetrennt, ein Spiel der Privilegierten. Doch in den 1990ern veränderte sich Südafrika. Das Apartheid-Regime fiel. Nelson Mandela wurde Präsident 1994 und das Land kehrte nach Jahrzehnten der Isolation, der internationalen Sanktionen politisch, wirtschaftlich und auch sportlich auf die Weltbühne zurück. Südafrika suchte damals nach neuen Gesichtern, nach Symbolen für Einheit und Hoffnung und eben für einen Neuanfang. Und im Cricket war das Hansi Cronier, dieses Symbol. Und angesichts der Beliebtheit des Sports im Land für ganz Südafrika, er sollte helfen, das Land zu einen.
Das Land bewegte sich hin zur Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß.
Das erklärt Ali Becker, Südafrikas damaliger Cricket-Präsident, hier bei Netflix.
Nelson Mandela zu Hansi as a role model.
Für Mandela war Hansi ein Vorbild für andere Weiße.
Cronier kam zwar aus der privilegierten weißen Mittelschicht, aber er war kein Vertreter der alten Ordnung. Er war einer, der den Wandel verstanden hatte und auch verkörperte und zugleich angeblich tief religiös. Es geht nicht darum, wer du bist oder wo du herkommst. Entscheidend ist, wie du für dein Team kämpfst. Dieser Satz wird ihm zugeschrieben und er wurde zu seiner Botschaft. Und damit öffnete er den weißen Elitesport für eine neue, vielfältige Generation. Ein weißer Kapitän, dem Schwarze vertrauten. Einer, der verbinden wollte und konnte, ohne zu spalten. Quasi ein Mandela mit Schläger, erklärt sein Bruder in der Netflix-Doku.
Hansi war nach Mandela der am höchsten angesehene Bürger Südafrikas.
Hansi hatte einfach alles, was ein Kapitän im Cricket braucht. Autorität, seit frühester Jugend war er Führungsspieler in den Teams, in denen er stand. Er hatte Nerven aus Stahl und er genoss das Vertrauen seines Teams, sagt auch Bob Woolmer.
Er hatte alles, konnte mit Menschen umgehen, auch außerhalb des Spielfelds, hatte Humor und verstand Cricket. Er studierte das Spiel. Der beste Kapitän, mit dem ich gearbeitet habe.
Denn im Cricket ist der Kapitän nicht nur Repräsentant wie im Fußball, sondern quasi Chefstratege, Taktiker und Psychologe zugleich. Er entscheidet, wer spielt, wann gewechselt wird, wie das Spieltempo läuft und das über Stunden, über Tage. Denn so ein Cricket-Testmatch dauert eben 5 Tage. Und man steht als Kapitän natürlich unter enormem Druck, denn der Kapitän trägt Verantwortung wirklich für alles, für jedes Wicket, jeden Sieg, aber auch jede Niederlage. Wenn man also im Cricket jemand kaufen will, um zu betrügen, dann den Kapitän. Und so passierte es auch bei Hansi und das Ganze kam eher durch Zufall raus. April 2000, Delhi, Indien. Vizepolizeichef Pradeep Srivastava sitzt in seinem Arbeitszimmer in seinem Haus. Vor ihm ein Stapel Kassetten, Telefonmitschnitte. Er hört sie der Reihe nach durch, stundenlang. Er sucht nach Hinweisen in einem Erpressungsfall, aber er stößt zufällig auf etwas ganz anderes, erzählt Srivastava in der Netflix-Doku unsportlich.
Sie sprachen nicht über Terrorismus, es ging um Cricket.
Genauer gesagt um Geld, das im Cricket investiert wurde. Es geht um Wetten, um Spiele, die, Zitat, interessant gemacht werden sollen. Die eine Stimme kennen die Polizisten bestens. Die gehört einem Kriminellen namens Sanjay Shawla. Der ist der Polizei als umtriebiger Buchmacher längst bekannt. Aber die andere Stimme, die können sie nicht identifizieren. Klar ist ihnen nur, das ist kein Inder. Sein Englisch hat einen ausländischen Akzent. Aber welchen? Srivastava ist ratlos. Immer wieder hört er die Aufnahmen. Und zurück, spult vor, hört Stellen nochmal, bis seine Söhne ins Zimmer kommen.
Die Kinder fragten, warum hast du Cronier auf Band?
Die Kinder sind Cricket-Fans und erkennen die Stimme sofort. Erst vor wenigen Tagen war Südafrikas Nationalmannschaft nämlich in Indien zu Gast gewesen und da hatten sie ihn im Fernsehen gesehen und in Interviews gehört. Unverkennbar, Hansi Cronier. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Die Telefonate handeln von Matches zwischen Indien und Südafrika, gespielt im März 2000. Es geht um Absprachen, um Geld und auch um Ergebnisse. Srivastava und sein Team überprüfen die Aufnahmen, vergleichen Stimmen, prüfen Konten und ihr Verdacht erhärtet sich immer mehr. Am 7. April 2000 geht die Polizei dann an die Öffentlichkeit.
The Delhi Police.
Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet. Wegen Verschwörung, Betrug und Täuschung. Gegen mehrere Spieler der indischen Nationalmannschaft und Südafrikas Kapitän.
Die Nachricht geht um die Welt, macht Schlagzeilen, sorgt für Live-Schalten, Sondersendung. Südafrika, England, Indien, alle großen Cricket-Nationen des Erdballs haben nur noch ein Thema. Reden nur noch über einen Namen, über Hansi Cronje. Die Fans weltweit sind fassungslos, speziell in Südafrika natürlich. Sie können es nicht glauben. Ihr Held, ein Verbrecher? Das konnte doch nicht sein. Auch Südafrikas Cricket-Verbandspräsident reagierte mit Abwehr.
The allegations are outrageous.
Die Anschuldigungen sind unerhört. Hansi Cronje ist ehrlich und integer. Keiner unserer Spieler denkt an Schiebungen. Das ist Verleumdung.
Doch die Beweise sprachen eine andere Sprache. Das alles war so erdrückend. 3 Tage lang stritt Cronje trotzdem alles ab. Aber als immer mehr Telefonmitschnitte, Zahlungen, Kontaktbelege ans Licht der Öffentlichkeit drangen, griff Cronje zum Hörer. Und erklärte Dr. Becker, der noch so vehement für ihn Partei ergriffen hatte, ich habe gelogen. 2 Tage später dann das öffentliche Bekenntnis auf einer Pressekonferenz in Johannesburg. Ja, er habe Geld von Buchmachern angenommen, aber er habe nie ein Match verschoben, sagt er. Ein Geständnis und doch kein Geständnis. Er gibt zu, Geld genommen zu haben, aber er behauptet, nie ein Spiel manipuliert zu haben. Der Held des neuen Südafrika steht plötzlich als Lügner da. Und die Ermittlungen laufen. Hansi Cronje wird suspendiert und sein Land steht komplett unter Schock. Im Mai 2000 setzte dann der südafrikanische Cricketverband eine Untersuchung ein. Die sogenannte King Commission, die tagte öffentlich, live im Fernsehen. Ein Tribunal irgendwo zwischen Gerichtssaal und Beichtstuhl, bei dem Cronje Aussagen alles offenlegen wollte und musste. Wie wird er das alles begründen? Totenstille im Saal und vor den Fernsehern, als er begann.
Ich habe Geld von Wettanbietern angenommen, habe versucht, ihnen Informationen zuzuschieben. Aber ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich auf dem Platz stand, habe ich alles gegeben. Für Südafrika.
Aber wie konnte es so weit kommen? Cronje erzählte vom ersten Kontakt. Den gab es im Januar 1995 bei einem Spiel gegen Pakistan. Damals bot ihm ein Buchmacher angeblich $10.000, wenn er absichtlich verliert. Cronje lehnte ab, damals noch. Doch dann, ein Jahr später, auf einer Tour durch Indien, stellte ihm ein Mitspieler einen Mann namens Mukesh Gupta, genannt MK, vor. MK war ein einflussreicher Buchmacher und der machte Cronje ein neues Angebot.
Er gab mir $30.000, damit ich meine Mannschaft überredete, Wickets absichtlich zu verlieren und das Spiel zu verlieren. Ich habe niemandem etwas gesagt, aber ich habe das Geld behalten.
Und sein Team habe schließlich sowieso verloren, er brauchte ja gar nichts fixen. Easy Money, Money for Nothing, ein aus seiner Sicht komplett harmloser Deal, bei dem ja keiner zu Schaden kam. Doch bei dem ließ es Cronje leider dann nicht bewenden. Immer wieder erlag er in den folgenden Jahren der Versuchung, mit seinem Insiderwissen Geld zu machen. Er verriet vorab gegen Geld Teamaufstellung. Er gab Pitch Reports weiter, lieferte kleine Insider-Infos. Jedes Mal ein bisschen mehr, bis er es selbst nicht mehr stoppen konnte. Und wieder sagte er dann vor der Kommission, ja, ich habe Geld genommen, aber ich habe nie ein Spiel gefixt, nie absichtlich verloren. Das klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal absurd. Wie kann jemand Geld annehmen und gleichzeitig behaupten, nie betrogen zu haben? Für Cronje war das allerdings nie ein Widerspruch, denn in seinem Kopf gab es immer 2 Ebenen, das Geschäft und dann das Spiel. Er selbst sah sich als ehrlichen Sportsmann, der auf dem Feld immer alles gegeben hatte und nur daneben, also abseits des Rasens, gegen Geld ein paar harmlose Gefälligkeiten machte. Also Informationen über Teamausstellung, Zustände des Spielfelds weitergab. Vielleicht mal einen taktischen Tipp. Das waren aus seiner Sicht eben nur Kleinigkeiten, so redete er sich das schön. Und für diese Kleinigkeiten nahm er dann Geld. Und das nahm er aus Gier, wie er selbst zugab.
The unfortunate lover have for money.
Ich geb's zu. Ich habe diese unglückliche Liebe zum Geld. Ich mag Geld. Ich will nichts schönreden.
Er hatte aber nie begriffen oder wollte nie begreifen, all das, was er da getan hatte, war sehr wohl Teil einer Manipulation. Er zog die Grenze zum Betrug dort, wo Spiele absichtlich verloren wurden. Aber diese Grenze, die existierte nur in seinem Kopf. Die reale Grenze, bei der Manipulation begann, hatte er längst überschritten. Und wie gehört, eben nicht aus Not, nicht weil er erpresst wurde, sondern weil er einfach gierig war. Und das auch beim Spiel wenige Monate zuvor im Centurion. Nach dem vierten Tag meldete sich ein Südafrikaner bei ihm, ein gewisser Marlon Aronston, Geschäftsmann mit Buchmachern vernetzt. Und der hatte ein Angebot im Gepäck, das Cronier offenbar nicht ablehnen konnte. Hansi, wenn du das Match wieder interessant machst, spende ich 500.000 Rand an einen wohltätigen Zweck und du kriegst eine kleine Belohnung. Cronier willigte ein. Es war ja wieder aus seiner Sicht kein echtes Matchfixing. Es sei ja nur darum gegangen, ein Remis zu verhindern. Er habe mit der Absprache mit dem gegnerischen Team ja nur sichergestellt, dass nach Spielende tatsächlich ein Ergebnis vorlag. Er habe doch nur den Fans einen Gefallen getan, behauptete er vor der Kommission.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Aber genau das war ja der Matchfix. Er hatte aus einem Spiel, das mit Sieg, Unentschieden oder Niederlage enden konnte, ein Do-or-Die-Spiel gemacht, klagt auch Simon Wild, Cricket-Korrespondent der Sunday Times an bei Netflix.
Es wurde manipuliert. Grundsätzlich sollte es ja drei mögliche Resultate geben. Sieg für England, Sieg für Südafrika oder Remis. Aber Cronje hat die Möglichkeit für Remis ausgeschlossen. Das ist ein Fix.
Dass Unentschieden eben keine Option mehr war, das war eine Info, die für Wetter durchaus viel Geld bedeuten konnte. Entweder schafften also die Engländer eine feste Anzahl an Läufen und gewannen, oder Südafrika würde als Sieger vom Platz gehen, wenn die Gegner diese Vorgabe eben verpassten. Das war Teil des Deals. Und dafür erhielt Cronier nach dem Spiel 50.000 Rand versteckt in der Tasche einer teuren Lederjacke. Für Cronier sei das aber keine Bestechung gewesen, sagt er selbst. Trotzdem, weitere Geschäfte mit Aronston sei er nicht eingegangen. Aber das lag nicht etwa daran, dass Cronier ein schlechtes Gewissen geplagt hätte, sondern weil er mittlerweile in Indien Kontakte geknüpft hatte zu Sanjay Chawla, der im internationalen Wettbusiness eine viel größere Nummer war als Aronston, viel mehr Macht hatte. Und der verlangte jetzt, dass Cronier bei den März-Tests in Indien in noch viel größerem Stil manipulieren musste. Diesmal sollte er nicht nur Informationen über Spielaufstellung oder sowas liefern, sondern Statistiken manipulieren. Und dazu sprach Cronier dann zwei Teamkollegen an, Herschel Gibbs und Henry Williams, zwei junge, schwarze Spieler. Er bot ihnen je $15.000, wenn sie bestimmte Leistungen eben nicht brächten. Gibbs sollte unter 20 Runs bleiben, Williams über 50 Runs zulassen. Aber der Plan scheiterte. Gibbs spielte groß auf, erzielte selbst 74 Runs und Williams verletzte sich früh und die Buchmacher verloren dadurch Millionen, 20 Millionen. Und Cronier, der hatte eine weitere rote Linie überschritten. Er, der weiße Nationalheld, die Hoffnungsfigur für ein geeintes Südafrika, hatte zwei junge schwarze Spieler in illegale Deals mit hineinziehen wollen, erklärt Simon Wild.
He tried to corrupt two young non-white players, Henry Williams and...
Er versuchte zwei junge, nicht weiße Spieler zu bestechen. Schlimmer geht es nicht in Südafrika. Es widersprach allem, was Cronje sein sollte. Er stand schließlich für ein multikulturelles Team im multikulturellen Südafrika.
Ja, und Cronje hatte bewusst in Kauf genommen, die Karrieren der jungen Spieler zu zerstören. Die Symbolfigur der Versöhnung war jetzt selbst ein Symbol für Verrat. Im Oktober 2000 fiel dann das Urteil. Der Verband sperrte ihn lebenslang, seine Karriere war vorbei, sein Ruf zerstört. Und Cronier stellte sich noch einmal vor die Presse und bat mit tränenerstickter Stimme um Vergebung. Cronier hatte aber nicht nur sein eigenes Leben, sondern seine eigene Karriere eben auch zerstört, aber auch einen Schatten auf die gesamte Sportart Cricket gelegt. Die stand nun auf einmal unter Generalverdacht. War Cronier vielleicht nur die Spitze des Eisbergs und Cricket doch nicht so sauber, wie immer alle dachten? Gab es solche Fälle wie Cronier vielleicht auch noch in anderen Ländern? Die Folge für den Sport war immens. Die Fans verloren das Vertrauen, Sponsoren sprangen ab und der gesamte Cricket-Sport geriet in eine tiefe Krise. Der internationale Verband, der musste reagieren. Wetten wurden in der Folge strenger reguliert. Die Strafen für Spieler, die Kontakte zu Buchmachern unterhielten, wurden härter und neue Antikorruptionsmaßnahmen wurden eingeführt. Aber Fälle wie die von Cronier gab es trotzdem immer wieder. Denn Cricket, auch wenn er bei uns hier in Deutschland eigentlich als Sport komplett irrelevant ist, ist weltweit ein Milliardenmarkt. Und wo Geld zu verdienen ist, ja, da gibt es Gier. Und wo Gier existiert, da ist der Weg zu Korruption natürlich auch nicht mehr weit. Cronier war der erste große Skandal, aber definitiv nicht der einzige und vor allem auch nicht der letzte. 2010 bei einem Testmatch gegen England warfen drei pakistanische Spieler, darunter Kapitän Salman Butt, absichtlich No-Balls auf Anweisung von Buchmachern. Die Spieler wurden erwischt und verhaftet. Die indische Premier League, die größte Cricket-Liga der Welt, wurde 2013 ebenfalls in eine Korruptionsaffäre verwickelt. Wettpaten hatten zahlreiche Spieler gekauft und Ergebnisse manipuliert. Die Auswirkungen davon sind übrigens heute noch zu spüren. 2019 wurde dann Shakib Al-Hassan gesperrt, der Kapitän von Bangladesch. Er hatte nicht gemeldet, dass er von Wettbetrügern angesprochen worden war. Ihr seht, auch zwei Jahrzehnte nach Cronier hat trotz aller Regelverschärfungen die Wettmafia im Cricket immer noch ihre Finger ganz tief drin. Zwei Jahre nach der Sperre versuchte Hansi Cronier sich dann ein neues Leben aufzubauen. Er arbeitete als Finanzberater und verbrachte die Woche über in Johannesburg. Am Wochenende flog er dann zu seiner Frau nach George. Der 1. Juni 2002. Der planmäßige Linienflug, den Cronier nach Hause nehmen wollte, fiel aus. Er organisierte schnell eine Alternative, ein kleines Frachtflugzeug. An Bord zwei Piloten und er selbst als einziger Passagier. Kurz nach Sonnenaufgang hob die Maschine ab. Zwischenstopp in Bloemfontein und dann ging es weiter Richtung Küste, wo sie allerdings nie ankommen sollten. Denn gegen 7.20 Uhr crashte die Maschine kurz vor der geplanten Landung in den Utenika-Bergen.
Breaking news. Some tragic news from South Africa.
The former South Africa cricket captain Hansi Cronier has been killed in a plane crash.
Die Nachricht verbreitet sich in Minuten. Das Land steht still. Cronier, der gefallene Held, ist tot. Offiziell ein Unfall. Die Ermittler finden weder Hinweise auf Sabotage noch auf einen technischen Defekt. Der Abschlussbericht spricht von menschlichem Versagen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Schlechtes Wetter, dichte Wolken, Pilotenfehler. Aber viele wollen das nicht glauben. Dafür scheint es einfach zu viele Zufälle in diesem Fall gegeben zu haben. Warum wurde der Linienflug an diesem Morgen gestrichen? Warum nahm Cronier ausgerechnet eine kleine Frachtmaschine? Und klar, das Wetter war nicht gut an diesem Morgen. Die Bedingungen erschwerten die Landung in George auf jeden Fall. Aber die beiden Piloten an Bord waren doch erfahren, hatten diese Strecke so oft geflogen, sogar bei noch mieseren Bedingungen. Kann es nicht sein, dass vielleicht doch mehr dahinter steckte? Natürlich schossen Gerüchte ins Kraut. Cronier wollte auspacken, hieß es, mehr sagen, als er vor der King-Kommission gesagt hatte. Vielleicht wollte er ein Buch schreiben, vielleicht noch mehr Namen nennen, um sich auch selbst zu rehabilitieren, um in den Sport, der sein Leben war, aber aus dem er unehrenhaft entlassen worden war, vielleicht doch nochmal zurückkehren zu können, als Funktionär oder als Trainer oder als Experte. Und die, die damals im Schatten verdient hatten, wollten vielleicht genau das alles verhindern. Schließlich hatte Cronier ja direkten Kontakt zu Sanjay Chawla gehabt. Dürfte über ihn auch viele weitere Hintermänner gekannt haben. Herschel Gibbs deutete in der Netflix-Doku auch so ein bisschen was in die Richtung an.
Hansi sagte, mein Freund verlor 20 Millionen Dollar bei dem Spiel.
Aber sind natürlich alles nur Indizien, klar. Aber zumindest nach Meinung vieler Verschwörungstheoretiker ausreichende Gründe, um die Mordtheorie zu rechtfertigen. Für die es, sage ich jetzt hier nochmal, allerdings keine wirklich stichhaltigen Beweise gab und gibt. Der Absturz wurde mehrfach untersucht und alle veröffentlichten Ergebnisse legen relativ zweifelsfrei nahe, dass das Flugzeug 2002 aufgrund von Pilotenfehlern abstürzte. Manchmal ist ein Unfall eben einfach nur ein Unfall, auch wenn ein Mord hier ganz gut ins Bild gepasst hätte. Und ich muss sagen, auch mich lässt der Gedanke, dass da vielleicht doch mehr hinterstecken könnte, nicht wirklich los. Denn die Wettmafia, Das ist nun mal ein Milliardengeschäft. Und wer einmal drin ist in diesem Business, der kommt selten da unbeschadet wieder raus. Auf diesem Level vor allen Dingen, das Schorler zum Beispiel erreicht hätte. Da ging es ja nicht um eine Lederjacke und ein paar Rand. Da waren insgesamt noch viel größere Summen im Spiel. Und wie wir gesehen und gehört haben, sind sie es ja auch heute noch. Dass da jemand einen möglichen Mitwisser, dessen Wissen gefährlich werden könnte, aus dem Weg räumt, halte ich nach wie vor nicht für komplett ausgeschlossen. Aber egal, ob Unfall oder nicht, Croniers Tod beendete auf jeden Fall eine der tragischsten Geschichten, die der Sport je geschrieben hat. Die Geschichte eines Helden, der fiel, eines Kapitäns, der sein Team verriet und eines Menschen, der sich am Ende nicht mehr reinwaschen konnte. Er hatte alles. Erfolg, Respekt, eine Nation hinter sich, aber er verriet seine große Liebe, den Sport, und zerstörte sie sogar aus Gier. Und er verlor alles, am Ende sogar sein Leben.